Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast, der Podcast für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast für diesen Sommer-Special, Professor Josef Hecken und parteiischer Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses. Sehr geehrter Professor Hecken, herzlich willkommen beim NeoCast.
Hallo, Herr Professor Rüdiger.
So, ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und unseren Hörern einige Einblicke in das Thema Mindestmengenregelung des GBA geben. Aber bevor wir anfangen, wie gewohnt, eine kurze Vorstellung meines heutigen Gastes. Professor Josef Hecken, Sie sind unparteiischer Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses. Und um nur einige Etappen Ihrer vorherigen Laufbahn aufzuführen, starte ich damit, dass Sie im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung gearbeitet haben. Dann waren Sie im Saarland zunächst Staatssekretär im Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales, um dann für 4 Jahre dort als Minister für Justiz, Gesundheit und Soziales tätig zu sein. Anschließend kehrten Sie in die Bundespolitik zurück und jetzt sind Sie schon seit 2012 unparteiischer Vorsitzender des GBA. Was habe ich vergessen, was für Sie noch besonders wichtig ist?
Ja, besonders wichtig ist eine Episode, die nur ein Jahr gedauert hat, die aber so ein bisschen meine Sichtweise auf Gesundheitsversorgung und die dort tätigen Interessen geprägt hat. Das war das eine Jahr, in dem ich Präsident des Bundesversicherungsamtes war, Okay. Damals von der Kanzlerin abkommandiert, ich sag's mal einfach so, auf diese Position, um den berühmten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich zu implementieren. Ja. Also seinerzeit wurden ja die Krankenkassen in einen Wettbewerb gestellt. Und dann war die dahinterliegende Idee zu sagen, bevor ich einen fairen Wettbewerb habe, muss ich zunächst mal alle in die gleiche Startposition bringen. Also Sportabzeichen, wenn der 20-Jährige gegen den 65-Jährigen laufen muss und man sagt, ihr müsst ja beide nur 100 Meter laufen, also könnt ihr auch mit den gleichen Zeiten ins Ziel kommen, wäre der Wettbewerb unfair. Und damals ging es darum, bestimmte Morbiditäten in den Kassen abzubilden und finanziell auszugleichen, um zu sagen, eine Kasse mit vielen jungen, gesunden, gut verdienenden Versicherten hat am Ende die gleichen Wettbewerbschancen wie eine AOK in einem strukturschwachen Gebiet mit vielen multimorbiden Versicherten. Und da hat man gelernt, in diesem einen Jahr, und das ist mir auch klar geworden, wieso Frau Merkel mich damals dahin geschickt hat, wie wenig in vielen Fällen die Patientenorientierung ausgeprägt ist und wie stark die fiskalistische Ausprägung ist. Also damals haben die Kassen jeweils unterschiedlich nach ihren Morbiditäten um jede Krankheit oder um jeden Cent gekämpft, ohne jetzt darüber zu diskutieren, was ist für die Versicherten gut. Die Länder haben nur mit dem Rechenschieber da gesessen und haben geschaut, was fließt möglicherweise an Beitragsmitteln aus unserem Land ab und geht in eine ärmere Region. Und alle Fachgesellschaften sind angetreten und wollten ihre Krankheiten, die sie vertreten, dann besonders teuer dort abgebildet wissen. Und das war eine sehr, sehr wichtige Lektion, die ich gelernt habe, die mir gezeigt hat, dass viele von dem im Mittelpunkt stehenden Patienten reden, manche oder sehr viele, aber auch sehr fokussiert auf die Beitragsmittel sind, die der Einzelne als Versicherte bringt und weniger daran interessiert sind, dann eben Patientenversicherung und Versorgung optimiert zu gestalten. Also eine sehr spannende, teilweise auch traumatisierende Zeit, die aber eine gute Lehrstunde und ein gutes Lehrjahr für die bislang 11 Jahre beim GBA dann am Ende des Tages darstellt.
Okay, schon eine wichtige Etappe, die mir gar nicht so aufgefallen ist. Herr Hecken, wenn Sie, Sie haben ja einige Erfahrungen so durch. Können Sie noch von einem besonderen Erlebnis hier unseren Zuhörern berichten, was Sie besonders geprägt hat in Ihrer politischen oder sonstigen Laufbahn?
Ja, was mich besonders geprägt hat in meinem beruflichen Leben war der Umstand, dass ich, ist ja bekannt, 1998 im stolzen Alter von 39 schon in einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, weil ich politischer Beamter war. Und dann habe ich ein Jahr in der Industrie gearbeitet, weil mit 39 setzt sich niemand zu Hause hin, um dann nur noch der Gartenpflege dann eben seinen primären Fokus zu widmen. Und dann bin ich damals zu einem sehr großen Handelsunternehmen gegangen, zur Metro kann man sagen. Damals Top 30 Performer im DAX. Und man wird dann eine gewisse Angst, wenn man vorher aus der öffentlichen Verwaltung kommt, weil man, das hört man ja heute auch, alles unfähige, müde Typen, die dort ihre Arbeit verrichten, und auf der anderen Seite die Innovation pur, Dynamik, die in ihren Grenzen kaum zu bändigen ist. Ich bin da mit einiger Angst hingegangen. Nach 6 Monaten war mir klar, dass dort auch nur mit Wasser gekocht wird. Wasser, das teilweise dünner ist als das Wasser, auf dem wir in der Politik und in der Ministerialbürokratie gekocht haben. Die Lehre, die ich daraus gezogen habe, war nicht nur, dass ich nach einem Jahr dann wieder zurück in die öffentliche Verwaltung gegangen bin, sondern dass es auch in vielen Bereichen, die sich jenseits unserer klassischen Arbeitssphären bewegen, dann eben auch sehr große evidenzfreie Zonen gibt, sehr große Zonen, in denen ja dann, sage ich mal, entschieden wird nach Bauchgefühl oder nach öffentlicher oder veröffentlichter Meinung. Mein Weltbild ist dadurch wieder etwas mehr ins Gleichgewicht geraten, und seit der Zeit sage ich eigentlich immer mit Stolz, wenn mich jemand fragt, wo arbeitest du, sage ich ihm, öffentlichen Dienst im weiteren Sinne, weil ich hier weniger Interessen, kurzfristigen Interessen unterworfen bin, als es in der freien Wirtschaft der Fall war, und weil ich glaube, dass hier bei uns teilweise doch wesentlich evidenzbasierter, wesentlich gründlicher und am Ende des Tages auch gerechter gearbeitet wird, als es in anderen Bereichen, die so hochgelobt werden, geschieht. Also für Selbstbewusstsein war das ganz gut.
Ist ja spannend. Man hört es immer wieder, wo man es hört, in der Industrie würde sowas nicht passieren.
Das Gegenteil ist der Fall.
Genau. Ich komme ja aus dem Osten, und da hat man früher immer gesagt, im Westen würde sowas nicht passieren, ne? Und jetzt haben wir die Erfahrung, dass im Westen es auch passiert, ja. So, bevor wir in das Thema Mindestmengenregelung in der Neonatologie einsteigen, würde ich Sie kurz darum bitten zu skizzieren, was der gemeinsame Bundesausschuss eigentlich ist.
Ja, das ist relativ leicht zu erklären, obwohl uns in der Praxis eigentlich kaum jemand außerhalb des Medizinbetriebes kennt. Wir haben im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung die Systematik völlig anders als im Bereich der Rentenversicherung, im Bereich der Arbeitslosenversicherung, der Unfallversicherung, dass im SGB V nur rudimentär geregelt ist, welche ganz konkreten Leistungsansprüche der einzelne Versicherte hat. Das ist auch relativ einfach zu erklären, weil ja gerade medizinische Versorgung ein dynamisches Feld ist, das sich Gott sei Dank fortentwickelt, während bei der Rente eben Altersvorsorge betrieben wird. Und da muss man eine Rentenformel ins Gesetz schreiben. Da steht drin, wenn du so viel bezahlt hast, so viele Jahre, kommt am Ende der und der Ertrag raus. Und dann wird bestenfalls dann eben das Rentenniveau korrigiert, während im Bereich der gesundheitlichen Versorgung eben permanent neue Methoden auf den Markt kommen, neue Wirkstoffe, neue Versorgungsverfahren. Und hier hat man schon im Jahr 1913 eine sehr kluge Entscheidung getroffen, in der berühmten Berliner Erklärung. Damals hat man gesagt, die konkrete Ausgestaltung der Versorgung der Versicherten soll einem Expertengremium übertragen werden, das screent, was gibt es an neuen Wirkstoffen, an neuen Versorgungsmodellen, und diese neuen Versorgungsmodelle, diese neuen Wirkstoffe, diese neuen Methoden misst an 2 Prinzipien. Das eine ist das berühmte Wirtschaftlichkeitsgebot. Das ist eine Vorschrift im Paragraphen 12 des SGB V, in dem steht, jeder Versicherte hat Anspruch auf angemessene, wirtschaftliche, zweckmäßige Versorgung, die das Maß des Notwendigen nicht überschreitet. Da bekommt man Angst und denkt, oh Gott, das ist so eine ganz billige Versorgung. Dann gibt es aber im Paragraphen 2 das Qualitätsgebot, in dem dann steht, angemessen, wirtschaftlich und zweckmäßig ist selbstverständlich das, was jeweils dem neuesten Stand der medizinischen Erkenntnisse entspricht. Und unser Auftrag im GBA ist eben, auf der Basis dieser beiden Vorschriften zu definieren, was ist moderne Versorgung und was ist wirtschaftliche, angemessene, zweckmäßige moderne Versorgung. Im Prinzip müsste man hinter diese beiden Vorschriften schreiben, Die Versicherten haben Anspruch auf angemessene wirtschaftliche und zweckmäßige Versorgung. Was angemessen wirtschaftlich und zweckmäßig und qualitätsgesichert zur Verfügung zu stellen ist, bestimmt der gemeinsame Bundesausschuss. Das heißt, der Gesetzgeber regelt, wo kommt das Geld her? Wer hat wie viel Beiträge zu bezahlen? Der Gesetzgeber regelt, nach welchen Regularien, nach welchen Evidenzkriterien wir unsere Entscheidungen zu treffen haben. Und wir bestimmen dann ganz konkret den Leistungsinhalt. Wir bewerten neue Arzneimittel. Wir implementieren Disease Management Programme, ambulante Spezialfachärztliche Versorgung etc. pp. Es geht also hin bis zu den Festzuschüssen bei Zahnärzten, also angefangen von Arzneimittel über Qualitätssicherung bis hin zur zahnärztlichen Versorgung, ganz konkret, was der Anspruch des Einzelnen ist und welche Anforderungen Sie als Leistungserbringer bei der Erbringung der Leistungen dann eben zu beachten haben.
Okay. Seit 1913 schon.
Ja, das ist,
das ist ja spannend. Das wusste ich noch nie, okay.
Ja.
Und wie laufen denn diese Entscheidungsprozesse ab? Sind ja nicht Sie, die sagen Top oder Down oder so, sondern.
Nein, das wird natürlich sehr streng evidenzbasiert gemacht. Wir haben hier unterschiedliche Verfahren. Bei Arzneimitteln ist es so, dass seit 11 Jahren jeder neue Wirkstoff, der auf den Markt kommt, mit Markteintritt, bei mir ein sogenanntes Nutzenbewertungsdossier vorlegen muss, in dem er sich mit der bis dato in der Versorgung implementierten zweckmäßigen Vergleichstherapie, also dem Therapiestandard, vergleicht. Okay. Wir bewerten das dann, haben dafür ein Institut in Köln, das IQWiG, das über hohe Sachkunde verfügt, und sagen dann, entweder der Wirkstoff wirkt identisch wie die zweckmäßige Vergleichstherapie mit der Folge, die Versicherten bekommen ihn, aber es wird nicht mehr Geld dafür ausgegeben, oder er ist besser mit der Folge, dass er höhere Preise generieren kann. Im Bereich der ambulanten Versorgung können neue Methoden nur implementiert werden, wenn wir sie zuvor bewertet haben und sagen, das bringt einen Mehrwert für die Versicherten. Hm. Im Krankenhaus gilt so eine gewisse experimentelle Zone. Hier können neue Methoden implementiert werden, ohne dass wir es genehmigen. In dem Augenblick, in dem wir aber dann das Gefühl haben, es gibt dort Probleme, können wir ein Nutzenbewertungsverfahren durchführen und können dann eben diese Methoden ausschließen von der Versorgung. Aber in Praxis ist es so, es wird ein Antrag gestellt oder ich bekomme automatisch beim Arzneimittel das Dossier. Dann wird das IQWiG in Köln oder das ECOTIC, das Qualitätsinstitut, beauftragt. Die machen eine Evidenzrecherche. Also wir entscheiden nicht nach Bauchgefühl, sondern auf der Basis wissenschaftlicher Evidenz. Wir schauen uns Studien an, wir schauen uns weltweit Leitlinien an, hochrangige Publikationen, und extrahieren das und treffen auf dieser Basis dann eben eine wissenschaftsgestützte Entscheidung. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass Geld zunehmend knapp wird, die Morbidität steigt, Versorgungsmöglichkeiten werden immer größer, und wir müssen die knappen Mittel gerecht verteilen. Und gerecht bedeutet nicht, dass derjenige, der am lautesten schreit, weil er die beste Lobby hat oder weil er die größte Patientengruppe ist, das meiste Geld bekommt. Dann würden die Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen immer hinten runterfallen. Mhm. Ich will nur eine Zahl nennen, weil ich das Publikum ja nicht langweilen will. Ich habe 0,07% der Arzneimittelverordnungen, die entfallen auf seltene Erkrankungen. Für diese 0,07% der Rezepte gebe ich aber 12,8% der Arzneimittelausgaben aus. Das zeigt also, es geht hier nicht um die Frage, wer schreit am lautesten, sondern wo gibt es den größten Medical Need. Und das war auch die Idee, die 1913 hinter der Berliner Erklärung stand, wissenschaftsbasierte Erkenntnisprozesse anstelle von politischen Opportunitätsentscheidungen. Denn ansonsten, wenn eine Bundestagswahl wäre und vorher kommt irgendjemand und sagt, ich habe jetzt eine tolle Abnehmspritze, das erleben wir im Augenblick, brauchst du nie mehr Sport zu machen, dann geht das Adipositas von alleine weg. Das kostet zwar ein bisschen Geld, dann würde jeder um gewählt zu werden, dem geneigten Publikum versprechen, jo, du bekommst dieses Medikament, dann wäre aber am Ende das Geld weg und wäre nichts mehr für Krebstherapien oder für seltene Erkrankungen. Und das ist eigentlich der dahinterliegende Prozess. Und dann wird in öffentlicher Sitzung nach Vorbereitung in Unterausschüssen, in Arbeitsgruppen, manchmal ist das ja extrem mühselig, unter Beteiligung von Patientenvertretern, dann eben eine öffentliche Entscheidung getroffen.
Und Sie hatten es jetzt schon angedeutet, wir haben ja also das Spannungsfeld zwischen Bundespolitik, Länderpolitik, wenn ich jetzt über Krankenhäuser spreche, wo passt sich da der GBA ein? Also kann er den Ländern sagen, jetzt mal ganz extrem, ihr müsst es so oder so machen oder der Bundespolitik?
Also heute noch. Das scheint sich aber im Augenblick zu ändern. Wir hatten bislang die Systematik. Einziger Berührungspunkt mit den Ländern ist der Bereich der Krankenhäuser. Mhm. Wir hatten bislang die Regelung, dass die Länder selbstverständlich Krankenhausplanung machen können entscheiden, wo ein Krankenhaus existiert. Sie können, wenn sie das Geld haben, dann eben auch dem Krankenhaus Investitionskosten Zuschüsse geben. Das tun sie nur marginal, aber wir konnten verbindlich auch für die Länder definieren, unter welchen qualitativen Voraussetzungen in den von den Ländern ausgewiesenen Krankenhäusern Leistungen erbracht werden. Also ich mache es mal ganz einfach. Wenn wir eine minimalinvasive Herzklappe implantieren wollen an einem Krankenhaus, dann hat der GBA vorgeschrieben, da muss es ein Hybrid-OP geben, da muss es eine bettenführende Herzchirurgie geben für den Fall, dass es Komplikationen gibt, damit der Patient sofort maximal invasiv operiert werden kann. Und da konnten die Länder 100-mal in ihre Krankenhauspläne reinschreiben, ja, da können auch TAVIs gemacht werden, also das ist der Name dieses Verfahrens. Mhm. Die Krankenhäuser durften es nicht, weil sie dann ein Leistungserbringungsverbot hatten, wenn sie unsere Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Wir haben auch personelle Vorgaben gemacht. Wir kommen gleich noch zu den Mindestmengen. Wir haben Mindestmengenvorgaben gemacht. In den jetzigen Diskussionen zur Krankenhausreform haben die Länder gegenüber Herrn Lauterbach durchgesetzt, jedenfalls nach derzeitigem Stand das Paradigma, dass man sagt, Krankenhausplanung inkludiert im Prinzip auch Qualitätssicherung. Also wenn es Leistungsgruppen gibt, auf die sich Bund und Länder gemeinsam verständigt haben und die sind mit bestimmten Personal- und sonstigen Strukturanforderungen verbunden, dann gibt es daneben keinen Raum mehr, um anderweitige Qualitätsanforderungen zu definieren, mit der Folge, dass ab diesem Zeitpunkt eben die Bundesregierung bzw. der Bundesgesetzgeber im Zusammenwirken mit den Ländern hier abschließende Regelungen treffen würde. Im Augenblick ist das noch anders. Die Länder sind an unsere Strukturvorgaben gebunden und der Bund kann, und das ist noch ein Spezifikum des gemeinsamen Bundesausschusses, der Bund in Gestalt des Bundesgesundheitsministers kann unsere Entscheidungen nur im Rahmen der Rechtsaufsicht prüfen. Das heißt, er kann sich angucken, ob ich einen Verfahrensfehler gemacht habe. Ja, ja. Er kann aber Ermessensentscheidungen, die wir treffen, nicht durch eigene Ermessensentscheidungen ersetzen. Wenn wir also zum Beispiel bei der Perinatalversorgung Level 1 Früh- und Reifgeborene unter 1250 Gramm sagen, okay, der sachgerechte Aufsetzpunkt für die Mindestmenge liegt bei 25 und wir begründen das manierlich, kann Herr Lauterbach oder seine Vasallen nicht hingehen und sagen, nur wir würden aber lieber 20 dahin setzen. Sie können nur schauen, ob das in dem entsprechenden Verfahren dann zustande gekommen ist und ob wir das plausibel und ohne Ermessensfehler begründet haben. Also vor diesem Hintergrund haben wir da im Augenblick sehr, sehr große Freiheiten und deshalb sind wir eigentlich auch jedermanns Feind, weil die Länder sagen, wir wollen keine Krankenhäuser schließen, das gibt Ärger. Jeder Bürger will zwar qualitativ hochwertig versorgt werden, jeder Bürger gerät aber in Panik, wenn in seiner Nähe irgendeine Hauptfachabteilung geschlossen wird, egal ob sie notwendig ist oder nicht. Das macht Ärger. An diesem Ärger ist der GBA oder der Hecken oder wer auch immer schuld. Deshalb bin ich die Inkarnation des Bösen für die Länder. zum Teil auch für die deutsche Krankenhausgesellschaft und in manchen Fällen natürlich auch für die Bundestagsabgeordneten. Und deshalb gibt es eine sehr intensive Debatte darüber, uns eben in unseren Wirkungsbefugnissen zu beschneiden. Das werte ich aber als Auszeichnung, denn es gibt den schönen Spruch, wer everybody's darling ist, ist gemeinhin noch everybody's Depp. Das heißt, wenn man so, sag ich mal, in einem gesunden Spannungsverhältnis arbeitet und alle einigermaßen, sage ich mal, pikiert über diese Entscheidungen, die wir treffen, sind, dann ist das meistens ein sehr gutes Indiz dafür, dass sie nahe an der objektiven Wahrheit sind.
Sehr spannend. Unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht betrachtet, jetzt die Krankenhausreform. Aber die Bestrebungen, den GBA einzuschränken, gab es ja unter Herrn Spahn auch schon, ne?
Ja, ja, klar. Natürlich. Das sollte jeder Bundesgesundheitsminister bisher bislang alles mit mäßigem Erfolg. Also vor diesem Hintergrund bin ich im Augenblick auch noch relativ gelassen.
So, nachdem wir die Rahmenbedingungen kurz diskutiert haben, interessieren unsere Zuhörer sich natürlich dafür, was hat es mit diesen Mindestmengen eigentlich auf sich?
Ja, die Mindestmengen sind ein besonderes Instrument, das uns der Gesetzgeber eingeräumt hat. Der Gesetzgeber sagt, GBA kann bei planbaren Hochrisikointerventionen, in denen es erwiesenermaßen einen Zusammenhang zwischen der erbrachten Leistungsmenge und der Ergebnisqualität gibt, das kann sich sowohl auf die Sterblichkeit wie auch auf Morbiditätsendpunkte beziehen. GBA kann in diesen Fällen eben bestimmte Mindestmengen festsetzen, die eben zur Folge haben, dass Krankenhäuser, die diese Mindestmengen nicht erfüllen, von der Versorgung ausgeschlossen sind. Das heißt, sie bekommen keine Vergütung mehr und es wird ein Leistungserbringungsverbot ihnen gegenüber dann eben ausgesprochen, und wir haben in ausgewählten Bereichen solche Mindestmengen festgesetzt. Ich will das einfach mal kurz sagen, damit Sie sehen, wo sich die Perinatalversorgung dann, in welchem Umfeld sie sich bewegt. Das sind Lebertransplantationen, das sind Nierentransplantationen, dann komplexe Eingriffe am Organsystem Ösophagus, wo es auch sehr hohe Sterblichkeits- und Komplikationsraten gibt, komplexe Eingriffe am Organsystem Pankreas, dann für die allogene Stammzelltransplantation, dann neu für Brustkrebs- und für Lungenkrebsoperationen und dann eben für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen. Und hier haben wir eben auf der Basis von Evidenzrecherchen festgestellt, dass ausgehend von einer bestimmten Mindestmenge man, ich sag mal ganz grob, für den nicht ganz so kundigen Tibetaner sagen kann, pro 10 Behandlungsfälle pro Jahr mehr sinkt das Sterblichkeitsrisiko der Frühgeborenen um etwa 5%. Wir haben weiterhin festgestellt, das ist ja schon mal eine Aussage, 5% Reduktion der Sterblichkeit. Dann gibt es noch so 2, 3 kleinere Parameter im Bereich der Morbidität, also bei Behinderungen, bei Komplikationen, die sich auch eben verbessern, wenn die Fallzahlen hochgehen. Wir haben des Weiteren festgestellt, dass eben entgegen dem, was man so intuitiv als Gefühl hat, wenn man über Frühgeburten redet, dass eben 99% der Behandlungsfälle, an deren Ende dann eben eine solche Frühgeburt eines Perinaten unter 1250 Gramm Geburtsgewicht steht, dass eben 99% dieser Fälle planbar sind, in dem Sinne, als dass sie vorhersehbar sind. Das heißt, die werdenden Mütter sind im Rahmen der Schwangerschaftsuntersuchungen, im Rahmen der Betreuung während der Schwangerschaft schon alarmiert. Man sieht schon, dass es Probleme in der Schwangerschaft gibt. Sie sind zum Teil sogar hospitalisiert, lange bevor möglicherweise ein Geburtstermin ansteht, um eben diese drohende Frühgeburtlichkeit zu verringern, um das Gewicht des Kindes eben im Mutterleib so gut als möglich zu erhöhen und damit auch die Reifeprozesse dann eben voranzutreiben. Das ist ganz selbstverständlich. Spätestens 48 bis 24 Stunden vor der Geburt eines solchen früh oder unreif geborenen unter 1250 Gramm müssen auch zwanghaft Maßnahmen zur Lungenreifung eingeleitet werden, damit das nicht im absoluten Chaos endet, so dass wir eben im Ergebnis nur 1% der Fälle haben, die zunächst mal unter diese Kategorie fallen. Also 1% der Geburten sind solche Geburten von früh und unreif Geborenen, und von diesem 1% der Fälle sind eben maximal 2 bis 3% echte Notfälle, wo es dann eben unvorhergesehen kommt, weil es körperliche Gewalt oder sonst irgendetwas gegeben hat. Und deshalb ist das ein planbarer Eingriff. Und wir haben dann gesagt, im Interesse der Kinder, die ja sich nicht ausruhen können, wo sie versorgt werden, müssen wir hier klare Vorgaben machen. Wir müssen unseren Fokus darauf richten, gerade bei den Kleinen, die dann 600 Gramm, 550 Gramm sind, um die Sterblichkeit zu reduzieren, B, aber auch dann eine ganz sachgerechte Betreuung zu gewährleisten, um eben Behinderungen etc. pp. In einem Maße zu halten, was eben dann am Ende des Tages unvermeidlich ist. Wir haben gesagt, das ist kein Bereich, an dem sich jeder einfach um seine berufliche Vita dann zu schmücken mit Perinatalzentrum Level 1, wo sich jeder dann eben abarbeiten kann. Und auf dieser Basis haben wir hier die Mindestmenge festgesetzt. Wir hatten schon mal vor 10 Jahren eine Mindestmenge 30. Die hat uns das Sozialgericht gekippt. Das war auch ein traumatisches Erlebnis, weil ich in Kassel war, als mir das Urteil dann eben nach mündlicher Verhandlung am Ende des Tages präsentiert wurde. Das BSG hat damals gesagt, du musst schon schauen, dass eine gewisse regionale Verteilungsgerechtigkeit gegeben ist. Wir haben auf dieser Basis dann eben auch eine Auswirkungsanalyse gemacht und haben gesagt, wenn wir die alte Mindestmenge von 14 zunächst in einem ersten Schritt auf 20 anheben und dann im nächsten Jahr auf 25, das dazu führen, dass etwa 10% der Einrichtungen dann diese Mindestmenge nicht mehr erfüllen. Die Wegezeiten werden sich verlängern. Es wird aber nur 1% der Frauen, der betroffenen Frauen geben, bei denen dann selbst im Extremfall eine Wegezeit von mehr als 75 Minuten dann eben zu befürchten ist in einem solchen Fall. Wenn es wirklich zu einem Notfall kommt, kann selbstverständlich die Versorgung auch in einem Level 2 Krankenhaus oder in jedem Krankenhaus erfolgen. Man sagt ja dann nicht, jetzt muss die Frau um jeden Preis transportiert werden. Und das waren die Überlegungen, die uns dann dazu geführt haben, zu sagen, nach sorgfältiger Auswirkungsanalyse, wir gehen von 14 auf 25. Damit haben wir statistisch die Sterblichkeit dann um etwas mehr als 5% gesenkt. Also ist eine Erhöhung ja um etwas über 10 Kinder. Betroffen davon sind im Prinzip 1% der Geburten, die eben solche früh- und unreif Geborenen als Ergebnis haben. Notfälle sind vielleicht 2 oder 3%, also ganz, ganz wenige Fälle, in denen es wirklich besorgniserregende Zustände gibt. Und wir haben natürlich die Situation, dass wenn die Erstversorgung die ersten 3, 4 Wochen dann im Level-1-Zentrum stattgefunden haben, wenn dann Mutter-Kind-Beziehung vertieft werden soll, auch immer die Möglichkeit besteht, das Kind dann eben, wenn es stabil ist, in ein Level-2-Zentrum zurückzuverlegen. Das hat uns alles zu dieser Entscheidung bewogen, die aber heute leider nur diskutiert wird unter der Überschrift, ja, das sind doch dann Frühgeburten und Frühgeburten kommen plötzlich, obwohl es eben nicht der Fall ist. Aber so argumentieren zum Beispiel die Länder, die in der letzten Woche einen entsprechenden Antrag geschrieben haben. Und der GBA geht jetzt unverantwortlicherweise hin und verlangt in diesen Notfällen, dass dann eben Frauen mit den Kindern, die in höchstem Maße gefährdet sind, dann eben 75 oder 80 Minuten fahren müssen, Und das ist so ein bisschen die verquere Diskussion. Wissenschaftliche Evidenz, klare wissenschaftliche Evidenz gegen politischen Opportunismus, weil natürlich die Frauen besorgt sind. Die sagen, oh Gott, was passiert?
Ja.
Ganz klar.
Kann man gut nachvollziehen. Und das ist ja sehr emotionalisiert, dieses Thema, jetzt hochgepusht worden unter dem Aspekt. Aber wenn man es mal rational runterbricht, die hatten die beiden Punkte gesagt, ist planbar. Wie gesagt, die meisten Mütter liegen vor der Geburt, liegen die Stunden stationär, erhalten ihre Lungenreife. Die müssen dann natürlich ins entsprechende Zentrum verlegt werden. Und das Zweite, der Zusammenhang ist ja auch relativ eindeutig. Ja, also klar. Sogar auf deutschen Daten beruhend, dass mit zunehmender Zahl die Sterblichkeit sinkt. Welche Argumente kommen noch so dagegen? Also das ist sozusagen diese Entfernung der für die Eltern, aber da gibt's ja auch gute Unterbringungsmöglichkeiten. Was kommt da noch so als Argumente dagegen?
Also wie gesagt, das unsachlichste Argument, das ich bislang gehört habe, ist das Argument, wenn wir das Perinatalzentrum Level 1 nicht mehr betreiben können, da müssen wir auch das Level 2 und die Geburtshilfe schließen, weil sich das Ganze dann wirtschaftlich nicht mehr trägt. Und das löst natürlich die absolute, sage ich mal, Horrorvorstellung in den Regionen aus. Da sage ich, wer das öffentlich und notariell beurkundet sagt, der offenbart damit, dass er in der Vergangenheit offenbar die relativ hohen DRGs, die für die Level-1-Versorgung bezahlt werden, zweckwidrig eingesetzt hat, um andere Bereiche des Krankenhauses zu finanzieren. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Der für mich, sage ich mal, politisch unsinnigste Einwand ist derjenige, dass sich eben Länder hinstellen und sagen, wir haben die Befugnis zur Krankenhausplanung und wir lassen uns vom GBA aus welchen Gründen auch immer nicht sagen, wo welche Versorgung stattfindet. Und da sage ich, die Krankenhausplanung war für mich, ich habe ja selber mal Krankenhausplanung gemacht, weil ich mal im Land war, war für mich doch immer daran geknüpft, dass ich sage, es nützt ja nichts, wenn ich irgendetwas plane, sondern die Planung muss doch zur Folge haben und zum Ziel haben, optimale Patientenversorgung zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund gab es für mich immer ein Primat von Personalvorgaben, von Strukturvorgaben, von bestimmten anderen Qualitätsvorgaben vor der Entscheidung, die ich zu treffen hatte, wo soll jetzt welches Krankenhaus stehen. Ich kann doch nicht einfach sagen, weil es ansonsten in der Bevölkerung Unruhe gibt, nehme ich da nicht nur hin, sondern toleriere sogar, indem ich so etwas als Krankenhausplanungsbehörde in meinen Krankenhausplan reinschreibe, suboptimale Versorgung und riskiere damit eben höhere Sterblichkeitsraten oder höhere Behinderungsquoten. Ja. Und wenn ich dann höre, dass in Arbeitsgruppen des gemeinsamen Bundesausschusses dann eben Gutachten präsentiert werden, auch von habilitierten Wissenschaftlern, die sagen, naja, die Senkung der Sterblichkeit um 5% bei einer Mindestmengenanhebung von 14 auf 25, die ist doch eigentlich trivial, weil ich damit nur 7 oder 8 Kinder vor dem Tod statistisch rette. Wenn aber der Preis dafür ist, dass 28, 29, 30 Einrichtungen geschlossen werden, steht das doch in keinem Verhältnis. Dann ist das eine Argumentation, wo ich an die Grenzen meiner ethischen Vorstellungskraft stoße. Gott sei Dank hat das in meinem Beisein noch niemand vorgetragen. Aber wenn es in meinem Beisein jemand vortrüge, würde ich ihm die Frage stellen, was ist denn die Quantität an Toten, die es rechtfertigt, eine bestimmte Anzahl von Einrichtungen zu schließen? Wenn ich sehe, wie wir im Bereich der Qualitätssicherung bemüht sind, Sterblichkeitsraten um 0,5% zu senken, also bei der eben erwähnten TAVI, also bei der minimalinvasiven Herzklappenimplantation, da sprechen wir um Risikoreduktion über Risikoreduktion von 0,5 Prozentpunkt. Und hier sprechen wir über 5%. Und dann zu sagen, naja, 8 Kinder gegen 31 Einrichtungen, das kann es doch nicht sein. Sage ich, jedes einzelne Kind ist ein Einzelschicksal. Das sind so Argumentationsmuster, die dann noch begleitend zu dieser allgemeinen Angstdebatte kommen. Und die Angstdebatte ist hier natürlich überschießend, weil die potenziell betroffenen Frauen, keiner weiß ja, ob er irgendwann mal in eine solche Situation kommt, die sagen natürlich, ja klar, Frühgeburt, wenn ich nicht damit befasst bin, habe ich als erste Mal gehört, habe ich auch gesagt, wie kann eine Frühgeburt eine planbare Leistung sein? Geht doch gar nicht. Das wissen wir, Frühgeburt ist, dass so früh ist, ja klar. Aber wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man eben, wie das läuft. Und hier wird dann alles mit allem vermengt. Und dann kommt noch der berühmte Babyrettungswagen dazu. Und man sagt, ja, dann können wir uns auch diesen Babyrettungswagen nicht mehr leisten, der eigentlich in die Zuständigkeit von der Finanzierung der Länder als Träger des Rettungsdienstes fällt. Sagt, den Babyrettungswagen brauche ich für den Perinaten eben hier noch nicht. Und dann haben wir eine politische Melange, die eben wieder zeigt, und da sind wir wieder ganz am Anfang, Herr Professor Rödinger, wie klug die Entscheidung von 1913 in der Berliner Erklärung war. Das sind Entscheidungen, die sind so komplex, also jetzt von der Evidenzlage, von der Beurteilung her, und gehen so gegen die Bauchevidenz, dass sie nach meiner Einschätzung besser von Experten, nicht von Automaten, also ich bezeichne uns nicht als Experten im Sinne von ja Automaten, die völlig emotionslos irgendwelche Entscheidungen treffen, aber die besser von Experten getroffen werden als im politischen Setting, weil im politischen Setting kriegen sie das nicht vertreten.
Ja. Und ich glaube, da steckt auch ein Problem dahinter, dass wir, Sie hatten es gesagt, 1% der Kinder, die kommen sozusagen so extrem früh zur Welt. Über die sprechen wir, die 99%, die aber auch versorgt werden müssen für Notfälle und alles andere, die geraten so ein bisschen aus dem Fokus. Und ich glaube, man muss eine Infrastruktur aufbauen, um wirklich auch in heimatnah, da stimme ich komplett zu, heimatnah, Risikogeburten, die plötzlich auftreten, also die nicht planbar sind, abdecken zu können. Aber diese extrem kleinen, die gehören in wenige Hände, weil das kann sich jeder nachvollziehen. Wenn ich so ein 500-Gramm-Kind mal in der Hand gehabt habe, und da spreche ich auch mit meinem Herzen, dass ich das häufig, mein Team braucht es häufig. Das reicht nicht aus, wenn ich das nur zweimal so ein Kind im Monat habe. Das ist schon wenig.
Ja, aber Sie haben doch in Sachsen vorgemacht, wie es geht. Ja. Und dasselbe erlebe ich, also derjenige, der im Augenblick, sage ich mal, am lautesten politisch gegen die Mindestmengenfestsetzung opponiert, ist der Gesundheitsminister von Baden-Württemberg. Und auch in Baden-Württemberg gibt es meines Wissens einen Netzverbund, in dem zum einen die 8 oder 9 Exzellenzzentren drin sind, universitär oder maximalversorgungstechnisch, die auch überhaupt kein Problem mit der Mindestmenge haben und die dem dortigen Gesundheitsminister gesagt haben, Herr Minister, machen Sie es doch so, wie es in Sachsen ist. Wir kooperieren jeweils mit 2 oder 3 Level-2-Zentren. Da können wir die Frauen, wenn es eben eine Frühgeburtlichkeit möglicherweise gibt, da können wir die in den Level-2-Zentren aufnehmen, da können wir sie beobachten. Manchmal kommen wir auch über den Punkt 1250 Gramm hinweg und dann ist ja alles okay. Andernfalls wird dann eben zur Geburt rechtzeitig verlegt und nach der Geburt, dann wenn das Kind aus der Krise ist, dann entsprechend zurückverlegt. Da kann man dann auch adäquat die Notfälle abdecken, wenn es dann wirklich zu der, Entschuldigung für den untechnischen Ausdruck, Sturzgeburt kommt, wo du nie mit gerechnet hast. So. Ja, und das landet dann am Level-2-Zentrum an und es gibt da eine eingeübte Kooperation mit dem Level-1-Zentrum, dann sind sie ja doch auch im Freistaat Sachsen derjenige, der den Kolleginnen und Kollegen dann telemedizinisch oder sonst wie helfend zur Seite steht. So kann man eine solche Struktur organisieren, ohne dass es mit Kompetenzverlusten verbunden ist und ohne dass es mit Gefährdungen der Versorgung verbunden ist. Aber es scheint im Vordergrund zu stehen, dass eben bestimmte Einrichtungen auf Biegen und Brechen vorne auf dem Schild draufstehen haben wollen, Perinatalzentrum Level 1. Und da sage ich, das ist ja nicht mal das, was so ein Level-1-Zentrum allein ausmacht. Wir haben ja im Level-1-Zentrum auch noch die Mehrlingsgeburten. Gut, das sind nicht so viele. Wir haben aber auch Level-1-Zentrum-Aufgaben, die sich ableiten aus drohenden schweren Erkrankungen, die es eben beim Kind gibt. Also wenn ich sehe, das Kind kommt mit einem schweren angeborenen Herzfehler oder sonstigen Dingen auf die Welt, ist das ja auch der typische Level-1-Fall. Egal, ob das 1250 Gramm oder 1412 Gramm hat. Das heißt, wer allein von den 10 oder 11 Frühchen mit seinem Level 1 gelebt hat und hat dahinter dann eben nicht die anderen Bereiche, der kann die Versorgung adäquat nicht gewährleisten. Und dann sind wir beim weiteren Argument, dass dann gesagt wird, ja, herzlichen Glückwunsch, dann müssen wir auch unsere Kinderchirurgie zumachen. Da sage ich immer, wer die Kinderchirurgie gefüllt hat mit Perinaten Level 1 unter 1250 Gramm, die üblicherweise jetzt nicht mit dem angeborenen Herzfehler auf die Welt kommen, sondern die dadurch zum chirurgischen Fall werden, dass eben bei der Geburt irgendwas schiefgelaufen ist, der hat vielleicht auch einen Fehler gemacht. Also ich will damit sagen, es wird ein Leistungsbereich rausgenommen aus dem Level 1 Zentrum und an den wird alles geknüpft und dann werden Ängste geschürt in der Bevölkerung und es wird gar nicht gesehen, dass hinter einem Level-1-Zentrum neben der Perinatenversorgung jetzt hier, also früher und unreif Geborene, dann eben ganz andere Dinge noch stehen.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass wir uns bisher mal auf diese sehr kleinen fokussiert haben, aber das gibt die Kinder mit angeborenen Herzfehlern, mit angeborenen Erkrankungen, die in kinderchirurgische Sachen brauchen, die sind so ein bisschen untergegangen.
Ich habe das auch am vergangenen Donnerstag im Plenum gesagt, jetzt durch Zufall, weil ich jetzt im Augenblick gerade in einem Behandlungsfall an der Universitätsklinik in Bonn involviert bin, da geht es gar nicht mehr um jetzt ein Kind unmittelbar nach der Geburt. Aber da haben wir irgendwie das riesige Zentrum, in dem eben zum einen die Früh- und Reifgeborenen behandelt werden. Daneben ist aber dann Herr Esfuhr mit seiner Kinderherzchirurgie, die eben diese Kleinsten der Kleinen dann eben mit den entsprechenden Bändchen versorgt, wenn sie sie brauchen und sie dann eben entsprechend operiert. Da haben wir dann auch ein paar Mehrlingsgeburten. Da werden eben durch künstliche Befruchtung und so werden das ja tendenziell teilweise sogar noch mehr. Aber das ist doch ein Leistungskomplex, der selbstverständlich natürlich kompetenziell aufgewertet wird, wenn ich da auch die Perinatalversorgung eben jetzt der Früh- und Reifgeborenen habe, der aber nicht steht und fällt mit diesem Leistungsbereich. Und wir haben da teilweise ja Einrichtungen, wenn die jetzt alle 23 hätten, dann würde ich noch sagen, okay, ob das jetzt 23 oder 25 sind, Gott der Allmächtige möge uns beistehen oder wer auch immer, so sauber kann das keiner ausrechnen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Einrichtungen, die hängen dann mit 17 oder mit 15 rum. Die haben in diesem Jahr schon die 20, die zu erfüllen waren, nicht erfüllt. Und was in der Debatte eben aus meiner Sicht auch immer völlig zu Unrecht jetzt ins Feld geführt wird, weil man natürlich nur so die Horrorszenarien noch aufbauen kann, die man politisch braucht, um solche in der Sache vernünftigen Beschlüsse aufzubauen, die sagen, jo, du verlagerst das jetzt alle an die großen Zentren und dann sitzt auf einmal der Herr Professor Rüdiger in Dresden und hat überhaupt keinen Intensivpfleger, keine Intensivpflegerin mehr, hat das entsprechende Personal nicht, das er braucht, um diese Kinder zu versorgen und die aus anderen Ecken der Republik, wo dann eben diese Level-1-Einrichtung dann möglicherweise in diesem Leistungsbereich vom Netz geht. Die gehen natürlich nicht nach Dresden. Da sage ich, das sind personelle Herausforderungen, die haben wir heute schon. Die Fälle, die hier mehr verteilt werden, die können von den anderen 90%, die da bleiben, auch noch mitversorgt werden und das Personal, dass wir bislang im Level 1 in diesen Krankenhäusern hatten, wo es möglicherweise die Perinatalversorgung nicht mehr geben wird. Das wird da auch gebraucht im Level 2, denn da werden mir auch täglich Problemanzeigen gemeldet. Der Unterschied ist doch jetzt, was die Pflegeanforderungen angeht, intensivmedizinisch. Bei Ihnen im Level 1 verlange ich 1:1 Betreuung, im Level 2 verlange ich 1:3. Wie viel melden sich täglich ab und sagen, wir können nicht mehr, weil wir im Level 2 die 1:3 Betreuung nicht haben. Und an vielen Orten der Republik ist es ja sogar so, dass wir in einer Stadt zwei Level 1 Einrichtungen haben. Ich nenne da immer Münster Universitätsklinik und Franziskus Hospital. Und da gibt es mit Sicherheit eine große Wechselbereitschaft. Also vor diesem Hintergrund sind das aus meiner Sicht so Argumente, die nicht dazu beitragen, Qualität zu verbessern. Und das will ich. Ich will keine Struktur bereinigen. Die Struktur ist mir völlig egal. Sondern ich will eine Qualitätsverbesserung durch eine Bündelung, durch eine Zentrumsbildung, weil es hier einen wissenschaftlich erwiesenen Zusammenhang zwischen Menge und Qualität gibt. Das einzige Argument, was man ehrlicherweise vorbringen kann, ist eben, das hatte ich eben erwähnt, zu sagen, naja, 8 tote Kinder rechtfertigt nicht, in 31 eingerichtete, ausgeübte Gewerbebetriebe einzugreifen. Ich bringe das jetzt mal einfach so auf den Punkt.
Auf den Punkt,
und
ja.
Wer mir das öffentlich ins Gesicht sagt, dem werde ich sagen, was hast du für ein ethisches Grundverständnis? Aus Versorgungsgesichtspunkten, aus Patientensicherheitsgründen und aus dem legitimen Schutzanspruch des ungeborenen Kindes ist eine solche Entscheidung eigentlich alternativlos. Und denjenigen, die sagen, diese 10 Anhebungen, also um 10 oder 11, das sind ja nur 8 Kinder, da sage ich, oh, man hätte eigentlich auf 50 gehen müssen. Das wissen Sie genauso gut oder besser als ich. Ja. Nur wenn ich auf 50 gegangen wäre, dann wären die Wege möglicherweise wirklich zu weit gewesen. Und vor diesem Hintergrund finde ich, ist das ein sehr guter Kompromiss, zu dem ich auch stehe. Das merken Sie auch.
Herr Hecken, zum Schluss noch so ein kleiner Ausblick. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, Mindestmengen wird hoffentlich bestanden sein. Welchen Ausblick gibt's noch? QFR ist ja die zweite sozusagen große Sache vom gemeinsamen Bundesausschuss und aktuell ist ja auch, was diese Qualitätsverträge, also rund um die Geburt und die Entbindung, die gerade gestartet sind, voriges Jahr gestartet sind. Welche Auswirkungen erwarten Sie da?
Also bei der QFR-Richtlinie erwarte ich mir, dass wir vielleicht es mal schaffen, den ein oder anderen Parameter, den wir heute erheben, messen, dokumentieren, um ihn danach zu vernichten, weil wir feststellen, dass es hier seit 10 Jahren keine Veränderungen in der Qualität gegeben hat, dass die Qualität also gleichbleibend hoch ist, dass wir hier mal, ich sag's jetzt mal ganz brutal, eine Entmistung vornehmen. Ja. Mir wird immer so ein bisschen blümmerant, wenn ich die Qualitätsberichte vorstelle und sage, wir haben 123 Leistungsbereiche und von den 123 Leistungsbereichen, hurra, sind 111 seit 22 Jahren unverändert, gleichbleibend gut. Da wird jeder vernünftige Mensch sagen, und selbst das Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, anfangs wäre dazu gekommen, sagte, brauchst du nicht mehr zu zählen,
nicht mehr,
ob jetzt Erasco-Hühnersuppen-Nudeltopf gestohlen worden ist, wird nicht gestohlen, brauchst du bei der Inventur einfach nicht mehr zu gucken. Also hier brauchen wir Vereinfachungen, hier müssen wir auf wirklich fokussierte Kriterien gehen, die dann auch akzeptiert werden in der Praxis, wo sich jedem Kliniker erschließt, ja, das zu wissen, ist ein echter Mehrwert und das zu dokumentieren, ist ein echter Mehrwert. Das ist auch wichtig, wenn Herr Lauterbach und die Länder jetzt auf dem Trip sind und sagen, jo, wir machen nur noch Strukturanforderungen im Rahmen der Leistungsgruppen. Da sage ich ja, wie messen wir denn dann Qualität? Denn allein dadurch, dass eine Struktur da ist, entsteht gar nichts. Ich sage immer, es gibt Leute, die haben einen Führerschein und die haben ein Auto mit 400 PS. Manche machen einen Unfall, andere machen keinen Unfall. Das heißt, obwohl die Struktur, die absolut identisch ist, also dass der Besitz eines Führerscheins über 5 oder 6 Jahre und der Besitz eines neuen TÜV-geprüften Autos, landet der eine an der Autobahnbrücke und der andere fährt sein Leben lang unfallfrei. Also man muss dann irgendwie auch noch messen, ob mit den vorhandenen Strukturen dann eben noch adäquat umgegangen
das wirklich erreicht
ist.
Wird, ja.
Das ist ganz wichtig und diese Qualitätsverträge sehe ich ein Stück weit auch als ersetzend für die ein oder andere Nachjustierung, die wir dann eben bei Strukturanforderungen, bei allgemeinen Qualitätsmessungskriterien vornehmen. Die Patientinnen und Patienten sind heute sehr, sehr mündig. Und wenn die eben sehen, es gibt da ein Krankenhaus, das eben mit Krankenkassen einen Vertrag geschlossen hat, in dem bestimmte für die Patienten dann auch relevante Endpunkte, also Komplikationen bei Kindern, Komplikationen bei der Mutter oder was weiß was, dann eben gemessen werden und weil sie eben exzellent sind, zu höheren Vergütungen führen, erspart uns das die ein oder andere Diskussion über die Aufrechterhaltung von Geburtshilfen, wo überhaupt kein Kind mehr zur Welt kommt. Das ist ja das andere Phänomen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sagen überall, wir müssen Risiken minimieren. Wir müssen versuchen, durch Fokussierung und durch, ich sag mal, eine gewisse Praxis und Übung, die das Personal hat, Ergebnisqualität verbessern. So ähnlich wie bei der Perinatalversorgung erleben wir bei der Geburtshilfe, dass hier gesagt wird, und wenn nur noch 3 Kinder auf die Welt kommen und wenn jedes Mal dann eben ein Seminar gemacht werden muss über die Durchführung einer Geburt, Hauptsache es gibt die Geburtshilfe da, mit dem Argument, wenn es da keine Geburtshilfe mehr gibt, gibt es auch keine Kinder mehr, die da geboren werden, mit der Folge, dass dann am Ende die Neuwieder aussterben. Ich bin in Neuwied geboren. Und wenn es da keine Geburtshilfe mehr gibt, gibt es keine Neuwieder mehr, weil dann stünde ja Altenkirchen möglicherweise in der Geburtsurkunde. Das sind natürlich teilweise völlig absurde Diskussionen. Wir sehen das ja auch bei den Versicherungsprämien, die bei Hausgeburten von Hebammen nicht mehr getragen werden können, wo man dann sagt, wieso ist die Versicherungsprämie so hoch? Es gibt ja normal so eine Risikoadjustierung. Trotzdem wird das diskutiert und ich glaube, mit den Qualitätsverträgen kann man hier ein transparentes Angebot schaffen, was dann eben auch eine Steuerungswirkung entfalten wird und die ein oder andere Einrichtung dann adelt und andere dann eben möglicherweise durch die Abstimmung mit den Füßen entbehrlich macht, weil die Schließung einer Geburtshilfe ist, sage ich mal, noch mehr konfliktbehaftet als jetzt hier Perinatalversorgung Level 1. Das sind so die beiden Bereiche, wo ich, sage ich mal, wenn ich Angst bekomme, die meiste Angst vor habe. Was mich im nächsten Jahr umtreiben wird, ist die Mindestmenge Brustkrebs. Die ist im Augenblick noch nicht so sehr im öffentlichen Fokus, aber Sie müssen sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt heute in Deutschland 732 Kliniken, die Mama-CA-Operationen vornehmen. Und davon machen 180 weniger als 10 pro Jahr und 220 weniger als 20 pro Jahr. Und da sage ich immer, yo, prämenopausal, HER2-positiv, herzlichen Glückwunsch, einmal im Leben die Chance, in einem kurativen Setting behandelt zu werden.
Das ist ja wirklich planbar, ja.
So, und wenn da keine R0-Resektion passiert, dann bist du spätestens nach 8, 9 Jahren bei diesen Hochrisikopatientinnen im Rezidiv und dann bist du nur noch in einem kurativen Setting, auch wenn sich die Kuration dann über einige Jahre hinzieht. Und hier dann eben aus dieser Gelegenheitsversorgung rauszukommen, ist natürlich ein Anliegen. Wir haben da jetzt eine Mindestmenge von 50 für nächstes Jahr und 100 für übernächstes Jahr vorgesehen, mit der Folge, dass die Zahl der Kliniken etwa halbiert wird, die diese Eingriffe vornehmen. Und dann wird die nächste Welle über die Bundesrepublik branden, wo die Länder dann sagen werden, aber wir wollen doch, dass an jeder Ecke eben hier operiert wird und dass die Frauen heimatnah versorgt werden. Da sage ich, okay, einmal heimatnah versorgt, mit der Folge, dass du dann möglicherweise später dann eben als Palliativpatient eben auch die heimatnahe Bestattung etwas früher als ansonsten notwendig dann in Anspruch nehmen kann. Das sind so Argumentationsmuster, die werden sich dann ganz exakt wiederholen.
Aber 700 Kliniken, da sind wir ja in der Neonatologie ja schon richtig gut, wenn ich
ja,
mir die Brustkrebsgeschichte angucke. Ist ja Wahnsinn.
Natürlich, natürlich. Okay. Aber wie gesagt, 732 und wenn man die Hälfte abschaltet, käme man statistisch zu einer Fahrzeitverlängerung von 8 oder 9 Minuten, also im statistischen Mittel, wobei ich sage immer, das sind natürlich statistische Zahlen, aber in den Sachsen wird das weiter sein. Ist aber nicht kein Spezifikum der neuen Länder. Es ist auch ein Spezifikum, ich komme aus dem Westerwald. Bei uns musste
würde ich
man
sagen, also,
immer 35 Minuten, 40 Minuten bis ins Krankenhaus fahren. Jetzt ist es ein bisschen weniger. Das liegt aber nicht daran, weil ein neues Krankenhaus gebaut worden ist, sondern weil man nicht mehr über die Landstraße fahren muss, sondern weil mittlerweile eine Autobahn gebaut wird. Und Sie haben ja in den neuen Ländern eben die Situation, dass sie ohnehin eine ausgedünnte Struktur haben, weil da ja nach der Wende neu aufgesetzt wurde. Aber das ist auch ein sehr beliebtes Argument, was ich in den neuen Ländern höre. Die sagen, ja, wir haben ja nur 10 oder 12% oder 14% der Perinatal-Level-1-Stationen. Und das ist ja fürchterlich, weil in Westdeutschland gibt es ja viel mehr. Dem hörte ich dann immer entgegen, yo, ihr habt aber exakt bezogen auf eure Geburtenrate den Anteil, der eben statistisch auf euch entfällt. Also das ist nochmal ein wichtiges Argument, wenn man Berlin rausrechnet, sind eben in den neuen Ländern prozentual die Perinatal-Level-1-Zentren genauso repräsentiert, wie auch der Anteil dieser Länder an der Geburtenrate ist.
Okay. Da haben wir also eine Aussicht für die kommenden Jahre, was uns erwartet. Ich glaube, einen Aspekt, den hatten Sie vorhin erwähnt, wirklich diese Zusammenarbeit von Zentren unterschiedlicher Stufe, der ist ganz wichtig, also dass man es auch zukünftig hinbekommt, so wie es jetzt in Sachsen gemacht wird, aber der wird auch nicht leicht gemacht. Das ist ja doch, wir stehen in einem finanziellen Zusammenhang, wo man einfach sagen muss, das muss auch irgendwie finanziert werden. Und wenn ich die Kinder frühzeitig verlege, muss es auch irgendwie eine neue Kalkulationsform geben der DRGs, was diese Zusammenarbeit sozusagen auch berücksichtigt oder die Kosten der Telemedizin, die Kosten der Zusammenarbeit und so weiter berücksichtigt. Da bin ich mal vorsichtig optimistisch, dass die Krankenhausreform da so ein paar Ansätze in die Richtung bringt.
Mal sehen. Wobei wir haben da ja schon sehr gute Ansätze. Sie wissen ja, es gibt die berühmten GBA-Zentren, die krankenhausentgeltrechtlich. Die haben wir im Bereich der seltenen Erkrankungen, die haben wir im Bereich der Onkologie, die haben wir im Bereich der Traumatologie, Rheumatologie. Jetzt steht an ein Beschluss über intensivmedizinische Zentren und die setzen gerade an diesem Punkt an und sagen, okay, es gibt bestimmte absolute Exzellenzzentren, die bekommen Geld dafür, dass sie eben mit inkorporierende Einrichtungen beraten über die normalen telekonziliarischen Leistungen hinaus. Das ist ja ein bisschen mehr als einmal am Tag so eine Sprechstunde oder sowas zu machen mit denen. Und wir haben dann eben um diese Krankenhäuser, also um diese Exzellenzzentren rum, dann eben Satelliten, die diese Leistungen in Anspruch nehmen, die auch Fortbildung von den anderen kriegen, die auch schon mal einen Doktor oder eine Ärztin oder einen Pfleger und Pflegerin in diese Hochexzellenzzentren schicken können, damit da eben eine entsprechende, sage ich mal, Harmonisierung auch der Arbeitsabläufe stattfindet. Und dafür gibt es einen entgeltrechtlichen Tatbestand. Und den auszubauen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil das eben sehr, sehr viele Urängste dann eben abbaut. Denn heute haben wir die Claims, die abgesteckt sind. Mhm. Das ist klar. Das gilt aber nicht nur für die Krankenhäuser. Herr Professor Rüdiger, wenn es einen großen Fehler gab nach der Wiedervereinigung, das sage ich jetzt, weil Sie eben noch betonen, dass Sie aus Ostdeutschland kommen, dann war es, dass wir mit der uns eigenen Schnatterigkeit in die neuen Länder gefahren sind und haben uns eine Poliklinik angeguckt und haben geguckt, dass da der Putz von den Wänden fiel, die Apparate alt waren und die Doktors, sage ich mal, mittelmäßig motiviert. Und dann haben wir gesagt, braucht man nicht. Bei uns ist alles chromblitzend und alles viel sauberer und alles viel toller. Dann haben wir das platt gemacht. Und jetzt sind wir 30 Jahre weiter. Wir haben 5, 6, 7, 10 Jahre philosophiert über medizinische Versorgungszentren, in welcher Trägerschaft auch immer. Was ist das anders als das Rudiment einer Poliklinik? Mhm. Und jetzt kommen wir im Rahmen der Krankenhausreform von Herrn Lauterbach, und das ist der Punkt, der mir so gut gefällt, zum Level 1i. Und das Level 1i ist das, was wir früher, wo wir gesagt haben, igitt, 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 Das ist Ostdeutschland, das wolle man nicht haben. 3 oder 4 Disziplinen nebeneinander mit 2, 3 Bettchen oder 10 Bettchen, wo man einen Multimorbi oder einen ambulant operierten, den man nicht nach Hause schicken kann, dann eben vielleicht nochmal für eine Nacht übernachten lassen kann. Unvorstellbar. So, das war der Beweis des ersten Anscheines und es kam aus Ostdeutschland und das konnte eigentlich nicht sein. Und heute, 30 Jahre später, sind wir da, wo man eigentlich damals schon hätte hellhörig werden können, hätte sagen können, wir lassen uns nicht durch den Putz an der Wand und die Motivation der Mitarbeitenden blenden, sondern gucken uns mal die Idee dahinter an. Und wenn ich heute meine Multimorbis im Westerwald sehe, die dankbar wären, wenn sie an einer Anlaufstelle drei, vier ärztliche Verrichtungen bekommen könnten, dann weiß ich, dass man besser vor 30 Jahren schon mal drüber nachgedacht hätte. Aber heute denken wir zumindest mal drüber nach. Das zeigt ja, wie innovativ unser System ist. Da sind wir ja auch schon wieder alle glücklich. Ne?
Sehr schön. Ich glaube, das war ein perfektes Schlusswort, Herr Hecken. Es hat Spaß gemacht, war wieder sehr lehrreich. Vielen Dank für die Zusammenfassung.
Ja, ich bedanke mich bei Ihnen und bedanke mich auch für Ihre Arbeit.
Das war er wieder. Der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal mit einem Sommerspecial zu dem Thema Mindestmengenregelung des gemeinsamen Bundesausschusses mit dem unparteiischen Vorsitzenden des GBA, Professor Josef Hecken. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.